Paulus hat nur ein bisschen weniger als drei, vier Wochen in Thessalonik verbracht mit der Gemeinde dort, als er die Gemeinde gegründet hat. Und dann musste er wegen Verfolgung fliehen. Und als er dann später von Timotheus gehört hat, dass es der Gemeinde gut geht, trotz der Verfolgung, dass sie treu an Gott festhalten, schreibt er ihnen diesen freudigen Brief. Und wir haben letztes Mal den ersten Vers durchgenommen, jetzt machen wir in Vers 2 weiter. Paulus schreibt: Wir danken Gott alle Zeit für euch, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Seht ihr, dieses Gemeindegründerteam war treu im Gebet. Die haben mit Gott über ihre Schäfchen gesprochen und haben ihre Anliegen vor Gott gebracht. Das ist eine schöne Sache. Sind wir treu im Gebet für die, die Gott uns anvertraut hat? Ich als Pastor der Gemeinde oder Jugendleiter für die Kids oder die Kinderdienstmitarbeiter für die kleinen Kids oder ihr Väter für eure Familien, Eltern gemeinsam für eure Kids, ihr Vorgesetzten für eure Untergebenen. Ein wichtiger Teil von Leiterschaft ist, dass wir die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, im Gebet tragen. Und was für eine wunderbare Sache das ist, dass wir beten dürfen, dass wir zum allmächtigen Gott kommen dürfen und mit ihm reden dürfen. Über die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, über Entscheidungen, die anstehen, dass wir ihn bitten dürfen, ist so eine wunderbare Sache. Und es ist eine machtvolle Sache, weil wenn wir Gott bitten um Dinge, die auf seinem Herzen sind, gemäß seinem Willen, dann wird er uns das geben, was uns zum Besten dient. Und wir erfahren das. Das ist eine wunderbare Sache. Aber letzte Woche habe ich mit der Mary hier um einen Job gebetet für sie und dann kam sie die Woche auf mich zu und sagt, ja, Gott hat das Gebet erhört. Das ist eine wunderbare Sache, dass wir das erleben dürfen. Gott ist ein lebendiger Gott und wir dürfen mit ihm sprechen. Und wir dürfen füreinander beten. Und wenn wir Menschen nicht beten, wenn wir nicht mit Gott im Gespräch sind, dann sind wir eigentlich zu selbstgenügsam. Dann offenbart uns das, dass wir zu sehr auf eigene Ressourcen vertrauen und zu wenig auf seine. Und mich überführt es immer wieder, weil ich eher so ein Machertyp bin. Mir fällt es leichter drauf loszulaufen, als mich hinzusetzen und zu beten. Aber es ist eigentlich schade, wenn wir nicht beten. Weil aus uns selbst können wir nicht viel tun. Aber er ist der allmächtige Gott. Wer kann alles tun? Und das ist so ungefähr der Unterschied zwischen einem selbstgenügsamen Leben und einem Leben, das mit Gott rechnet. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Und die Gemeinde in Thessalonich war keine perfekte Gemeinde. Wir werden später noch sehen, es gab da einige, die unordentlich gelebt haben. Aber trotzdem sagt der Paulus, wenn wir für euch beten, dann danken wir Gott für euch alle. Ich mag das, weil so unsere natürliche Tendenz als Menschen ist, dass wir vor allem das Negative sehen. Das, was nicht funktioniert in unserem Leben. Das, was uns nicht gefällt und wir übersehen dabei alles, was gut läuft. Mir ist das letzte Woche wieder aufgefallen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die Vorhänge schön sind, neu gewaschen und ist eine tolle Sache, ne? Aber es war teuer, die Reinigung, und irgendwie, wo Alfredo gesagt hat, wie viel das kostet, habe ich mich beschwert, so, oh Mann, das ist voll teuer und oh. Statt dass wir uns freuen, dass die Dinge schön sind, die den Job gut gemacht haben und Gott uns versorgt hat mit dem, was wir brauchen, dass wir zahlen können dafür. Aber es ist so unsere Tendenz, erstmal zu jammern, statt zu danken. So typisch menschlich. Die Sonne scheint, oh, es ist zu heiß. Es regnet, bah. Statt dass wir danken, dass Gott unsere Schöpfung gießt. Und Landwirte freuen sich drüber, ne? Ist eine tolle Sache, dass wir nicht verdursten müssen, dass was wächst in unserem Land. Deine Frau putzt dich schön raus und du jammerst, dass sie so lange im Bad braucht. Wir gehen essen und der Schnitzel ist zu klein und die Suppe ist nicht genug gesalzen. Und haben wir überhaupt gedankt für das Essen, was Gott uns anvertraut hat? Ist so lächerlich eigentlich, ne? Wir gehören zu den wohlhabendsten Menschen in dieser Welt. Die meisten von uns haben noch nie Krieg erfahren oder Naturkatastrophen. Wir haben Überfluss, wir leben in Häusern, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben Autos mit Heizung, Häuser mit Heizung sogar, haben alles mögliche Spielzeug, was wir gar nicht wirklich brauchen. Wir kennen Jesus, wir sind beschenkt mit Beziehungen und trotzdem jammern wir und murren wir. Und das ist unser Fleisch. Und wir müssen Buße tun über unsere Undankbarkeit. Und ich glaube, wir müssen trainieren, das einüben, dankbar zu sein. Paulus schreibt das im Philipperbrief im Kapitel 4. Er sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Das ist was, was er gelernt hat. Wir müssen es lernen. Hast du einen Partner? Heb Preis dem Herrn dafür. Sei dankbar. Ist ein Segen von Gott. Gott hat dich reich beschenkt. Bist du Single? Dank dem Herrn für die Freiheit, die du hast. Hast du Kinder? Hey, die sind ein Segen von Gott. Preis dem Herrn dafür. Hast du Kleidung? Hast du ein Dach über dem Kopf, einen fahrbaren Untersatz? Hast du was zu essen? Dank dem Herrn. Kannst du sehen? Es gibt 150.000 Blinde in unserem Land. Dank dem Herrn. Kannst du hören? Es gibt 80.000 Taube in unserem Land. Preis dem Herrn dafür. Kannst du gehen? 1,56 Millionen Rollstuhlfahrer gibt es in unserem Land. Kannst du sprechen? Wir nehmen das so selbstverständlich, oder? Aber bist du dir bewusst, wie reich gesegnet du bist, wie beschenkt du bist? Und wann hast du den Herrn das letzte Mal gedankt dafür? Hast du Freunde? Heb Preis dem Herrn. Das ist mehr, als wir verdienen. Ha? Wir haben eine Gemeinde hier. Wir können Gemeinschaft haben. Wir dürfen uns frei versammeln. Andere Christen werden verfolgt. Können sich nicht so versammeln wie wir. Wir sind beschenkt. Hast du Feinde? Hey, dann dank dem Herrn auch dafür. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 20 heißt es, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir können immer für alles dankbar sein. Weil Gott hat verheißen, dass er alles zum Guten mitwirken wird in unserem Leben. Und der Paulus hier, der hat nicht nur drüber gepredigt, der hat es auch praktiziert, was er gelehrt hat. Wie ist es mit uns? Wisst ihr was, lasst uns das praktizieren. Lasst uns einfach kurze Zeit nehmen, wo wir Gott Danke sagen für das, was er uns gegeben hat. Vater, ich möchte Danke sagen, dass wir hier zusammen sein dürfen. Es ist wunderbar, Gott, du hast uns beschenkt. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist.
Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du den Herrn Jesus Christus gesandt hast auf diese Welt. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist und dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du uns erkauft hast durch dein Blut für alle Zeiten. Danke, Herr Jesus Christus, für dieses Erlösungswerk, was du vollbracht hast. Amen.
Herr, ich danke dir, dass du mir freigegeben hast, dass ich hier die Gemeinde besuchen kann. Vielen Dank.
Vater, ich möchte danken, dass du uns als dein Schäfchen nachgegangen bist, dass du uns liebst und dass wir nicht verloren sind. Danke, Herr.
Danke, Jesus.
Herr, ich möchte dir danken, dass du mich vor so viel langer Zeit mich geheilt hast von meiner Krankheit, dass ich immer noch gesund gewesen bin. Und ich danke dir auch für die Gemeinde. Ich danke dir, dass ich mich taufen durfte in deinem Namen. Ich danke dir.
Ich danke dir, Jesus, dass ich dich haben darf, als Freund, als Herr, als Erlöser, ja, als liebender Vater. Und ich danke dir einfach für alles, was du uns gibst. Ich danke dir für meine Familie. Ich danke dir, dass du über allem bist und dass ich mit allem zu dir kommen darf.
Ja, Herr Jesus, ich danke dir auch, dass du für uns gestorben bist und dass wir den allergrößten Reichtum des Lebens haben.
Danke ich Gott für das, wie du uns versorgst. Ich danke dir, Herr, für die Räume hier. Ich danke dir für unseren Vermieter, Herr. Für einfach dieses Wohlwollen, was du uns schenkst, Gott. Wir erkennen, es ist von dir. Ist nicht normal.
Ja, Herr, und ich danke dir für die vielen Dinge, die uns schon so zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Dass wir alle eine Wohnung haben und ein Haus und dass wir nicht frieren müssen. Dass wir Autos haben, dass wir genug Kleidung und genug zu essen haben.
Ja, Jesus.
Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und dass dein Wort wahr ist und dass wir das erleben dürfen im Alltag. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich danke dir, dass du alle Gebete erhörst. Danke einfach, dass du so ein wunderbarer Gott bist, ein wunderbarer Freund. Und danke, dass du uns all die Schuld vergeben hast und dass du uns einfach zur Seite stehst. Und obwohl wir es uns in der, du bist einfach da, ob wir das fühlen oder nicht, du bist da. Dafür danke ich dir.
Ja, Amen, Vater, wir sagen dir Danke für all diese Dinge. Du bist wunderbar. Es ist gut, dem Herrn zu danken. Lass uns das zur Gewohnheit machen. Wisst ihr was? Es ist auch das beste Mittel gegen Depression und gegen einen kritischen Geist. Dass wir diesen Segen bewusst wahrnehmen in unserem Leben. Und dass wir nicht uns konzentrieren auf die 2%, die nicht funktionieren in unserem Leben oder wo wir uns die Dinge anders vorgestellt haben, sondern dass wir dankbar sind für die 98%, die funktionieren. Und dass wir diese Segnungen sehen. Dass wir nicht drüber jammern über das, was wir nicht haben, sondern dass wir danken für das, was wir haben. Weißt du was, wenn du anfängst so zu leben, wird das dein Leben revolutionieren. Wenn du anfängst zu danken, statt dich zu beschweren. Du wirst das Leben dir selbst und auch anderen Menschen einfacher machen. Weil du kannst nicht lange danken und dabei missmutig sein. Das geht nicht. Weißt du was, wie du drauf bist, ist in erster Linie abhängig von dir. Nicht abhängig von äußeren Faktoren, ob du arm bist oder reich bist, ob du gesund bist oder krank bist, ob du verheiratet bist oder Single bist. Davon ist nicht abhängig. Vor allem von dir. Einige der freudigsten Menschen, die ich kenne, ich denke an Joni Erickson. Frau ist gelähmt, schwerstbehindert. Hat eine Freude, habe ich noch selten bei Menschen erlebt. Oder Christen, die ich in Rumänien getroffen habe, die nichts haben. Und so viel freigebiger sind und dankbarer und freudiger als die meisten von uns. Oder ich denke an den Paulus, der im Gefängnis sitzt und sagt, freut euch, nochmal sage ich euch, freut euch. Voll Freude. Das ist unsere Einstellung, die unser Leben prägt. Ich möchte euch gerne was vorlesen von Chuck Swindoll. Ich habe das bei unserem Mitarbeitertreffen vorgelesen, am Mittwoch. Und er schreibt über Einstellung. Er sagt, je länger ich lebe, desto mehr erkenne ich, welchen enormen Einfluss meine Einstellung auf das Leben hat. Die Einstellung zum Leben ist für mich wichtiger als Tatsachen. Sie ist wichtiger als die Vergangenheit, als Ausbildung, als Geld, als Umstände, als Versagen, als Erfolg. Wichtiger als was andere Menschen denken, sagen oder tun. Meine Haltung, meine Einstellung ist wichtiger als mein Auftreten, meine Gaben oder mein Können. Sie baut oder zerstört eine Firma, eine Gemeinde, eine Familie. Das Bemerkenswerte daran ist, dass wir wählen, welche Einstellung wir einnehmen. Jeden Tag neu. Wir können weder die Vergangenheit ändern, noch können wir beeinflussen, wie andere Menschen sich verhalten werden. Das Unveränderbare können wir nicht etwa ändern. Das Einzige, was wir tun können, ist die eine Seite zu spielen, die wir haben, unsere Einstellung. Ich bin überzeugt, dass das Leben zu 10% daraus besteht, was mir geschieht, und zu 90% daraus, wie ich darauf reagiere. Deswegen ist es wichtig, dass wir die richtige Einstellung einüben in unserem Leben. 1. Timotheus 4,7 schreibt der Paulus, übe dich aber zur Gottseligkeit. Und ich mag, wie es im Englischen steht, da heißt es, train yourself to be godly. Trainiere das ein, übe das ein. Fang an, Gott bewusst zu danken. Einfach in jeder Situation zu fragen, wofür kann ich dankbar sein? Ausrichtung zu ändern. Und sag anderen Menschen, dass du dankbar für sie bist. Wann haben wir das zum letzten Mal getan? Paulus hatte auf jeden Fall Grund zur Dankbarkeit. Die Thessalonicher, die sind von Jüngern zu Vorbildern geworden, von Lehrlingen zu Lehrern mit ihrem eigenen Leben. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Drei Worte, die das christliche Leben charakterisieren hier. Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir finden die im 1. Korinther 13 wieder. Das ist das christliche Leben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube an Jesus. Das bringt uns in Beziehung mit Gott und in ihm können wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Und Liebe. Liebe zu Gott und Liebe zu unserem Nächsten. Jesus hat gesagt, das ist, worum sich das christliche Leben dreht. Und dann haben wir Hoffnung. Die sichere Erwartung, dass wir die Ewigkeit mit Jesus in seiner Herrlichkeit verbringen werden, wenn wir auferstehen. Und seht hier auch, dass Glaube, Liebe und Hoffnung sehr praktisch ist, dass es sich sehr praktisch auswirkt im Leben. Wir denken an euer Werk des Glaubens und an die Bemühung der Liebe und an das Ausharren in der Hoffnung. Die Thessalonicher, die waren geduldig in Verfolgung und sie haben sich bemüht, einander zu lieben. Es ist halt immer einfach, andere zu lieben, oder? Aber sie haben sich bemüht drum. Und sie haben einander praktisch gedient. Und ich bete, dass der Heilige Geist zu unserem Herzen spricht und dir und mir zeigt, welchen Menschen wir praktisch dienen können und wen wir praktisch lieben können in unserem Leben. Aus der Beziehung mit ihm heraus. Vers 4, und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Erwählung. Ah, wie? Gott wählt uns? Ja, Epheser 1 heißt es, dass wir auserwählt wurden von Gott in Jesus vor Grundlegung der Welt und dass wir vorherbestimmt sind, seine Kinder zu sein. Aber ich habe gedacht, wir müssen ihn wählen. Ja, das stimmt auch. Erst Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Und Glaube beinhaltet eine Entscheidung, eine Wahl. Also wie passt es zusammen? Wählt er uns, weil wir ihn wählen, oder wählen wir ihn, weil er uns gewählt hat? Wie ist es? Ist es Gottes Entscheidung, wer gerettet wird, Gottes Souveränität? Oder ist es unsere Entscheidung, ist es der Wille des Menschen? Biblisch gesehen ist es beides. Verstehst du das? Nein, mein Kleinhirn ist nicht groß genug dafür. Aber bei Gott, er versteht's. Bei ihm macht es perfekten Sinn. Bei ihm ist es kein Widerspruch. Kannst du ihn ganz verstehen? Ich meine, Gott ist vollkommen. Und er kann nur Vollkommenheit annehmen. Und damit ist jeder von uns eigentlich schon ausgeschieden in uns selbst. Aber Jesus ist der vollkommene Sohn Gottes. Der Vater hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Er ist der einzige Annehmbare bei ihm. Und so wissen wir, dass Gott, der Vater, Gott den Sohn wählt. Und in Jesus hat er vor Grundlegung der Welt, vor Raum und Zeit erschaffen hat, uns auserwählt. Alle die, die sich mit Jesus durch Glauben identifizieren. Und die annehmbar werden dadurch in ihrem Retter. Na, Epheser 1 heißt es, er hat uns auserwählt in Jesus Christus. Vor Grundlegung der Welt und vorherbestimmt. Ich stelle mir das naiv so ähnlich vor. Stell dir vor, zwei Autobusse. Da ist ein schöner, breiter, bequemer Reisebus mit bequemen Sitzen. Roter Bus, wir haben einen roten Bus und einen grünen, sagen wir. Roter Bus ist schön breit, bequem, Vorne dran als Ziel steht Hölle drauf, hat einen ziemlich hässlichen Fahrer. FCK-Fahne mit dem roten Teufel am Außenspiegel befestigt. Ja, ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel. Denkt euch die Fahne, denkt euch die Fahne wieder weg. Eure Präferenz im Fußball hat wirklich nichts damit zu tun. Denkt euch die Fahne wieder weg. Aber wir haben diesen roten Bus. Und auf der Seite von dem Bus ist Werbung angebracht. Ne? Ist ja oft so bei Autobussen. Und an diesem roten Bus ist auch Werbung. Zum Beispiel, Atheisten sind cool. Und Gott ist tot. Selbstverwirklichung ist in. Sei religiös. Verdien dir den Himmel. Der Weg ist breit. Alle Wege führen in den Himmel. Alle Wege führen zu Gott. Oder wer die meisten Spielsachen hat, der gewinnt. Und dann gibt es einen grünen Bus. Der grüne Bus, der ist so ein bisschen enger. Der ist relativ schmal. Und die Werbung an dessen Seite ist, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und der fährt in Richtung Himmel. Und er steht da drauf. Und der Vater ist derjenige, der die Fahrpläne macht. Und er hat sich entschieden, den roten Bus, den mag ich nicht, ich wähle den grünen. Der soll zu mir fahren. Das ist seine souveräne Entscheidung. Und dann kommen Menschen. Und die steigen entweder in den einen Bus ein oder in den anderen Bus ein. Das ist ihre Wahl. Und so irgendwie das Reiseziel ist dann ein Resultat von beiden. Von Gottes Wahl und von ihrer Wahl. So stelle ich mir das vor. Haben heute ein tiefes theologisches Dilemma gelöst mit zwei Autobussen. Nee, alles, was ich sagen kann, ist, komm zu Jesus und gib ihm dein Leben. Und lass dich von ihm retten aus der Sünde, die dich trennt von Gott. Und wenn du ihn gewählt hast, wirst du herausfinden, er hat dich gewählt. Ganz einfach. Verstehe ich's? Nee, nicht wirklich ganz. Aber ist eine coole Sache, oder? Lass uns weiterlesen. Wir sehen jetzt das Vorbild der Apostel. In Vers 5. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Die Apostel haben das Wort Gottes mit großer Zuversicht und mit großer Gewissheit gepredigt. Und das können wir auch. Weil Gottes Wort hier, die Bibel, das ist nicht nur irgendwie bla bla bla. Das ist nicht nur Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort. Und deswegen ist auch Kraft dahinter. Das griechische Wort hier ist Dynamis. Wir haben unser Wort Dynamo von daher oder Dynamit ist davon abgeleitet. Da ist Power dahinter. Weil Gottes Wort ist ein Werkzeug in der Hand des Heiligen Geistes. Epheserbrief heißt, es ist das Schwert des Geistes. Eine kraftvolle Sache. In der Offenbarung im Kapitel 1, wo Johannes eine symbolische Vision sieht von dem verherrlichten Jesus, da heißt es, aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Sein Wort. Hebräer 4,12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist Gottes Wort. Es legt das Verborgene der Seele frei. Gott ist der Einzige, der unser Herz sehen kann. Kein Mensch kann das. Auch kein Psychiater kann das. Gott kennt unser Herz und sein Wort, es legt unsere Seele frei. Und es deckt unsere Lügen auf, mit denen wir uns manchmal vielleicht sogar selber belügen. Und es bringt Wahrheit von Gottes Geist in jede Situation rein unseres Lebens. Und es trennt. Es trennt zwischen göttlichen und menschlichen. Zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit, zwischen Lüge und Wahrheit. Das ist Gottes Wort. Es trennt und es beurteilt, es richtet, es beurteilt unsere Gedanken und die Motivation unseres Herzens. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 16 bis 17, sind auch Verse, die wir eigentlich alle auswendig können sollten. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit jeder Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist Gottes Wort. Es rüstet uns zu. Deswegen verbringen wir hier in unserer Gemeinde so viel Zeit, um Gottes Wort zu studieren. Und wir versuchen, es irgendwie in jede Aktivität zu inkludieren. Im Gottesdienst legen wir die Betonung drauf, in der Bibelstunde, in der Seelsorge, in der Jugend, überall ist Gottes Wort. Es ist das Einzige, was Menschen und Herzen verändern kann. Gottes Wort, das lebendig wird durch den Heiligen Geist, der es wirksam macht in unserem Leben. Wir vertrauen nicht auf irgendwelche Tricks, wir vertrauen nicht auf Unterhaltung oder irgendwelche Show, wir vertrauen nicht auf Psychologie, wir vertrauen auf Gottes Wort und auf seinen Heiligen Geist. Das ist unser ganzes Geheimnis. Das ist wirklich alles, was wir haben. Das ist alles, was wir brauchen für Gemeindeaufbau und für Evangelisation und für Seelsorge und für Jüngerschaft, für unser Leben. Das ist Gottes Ressource für uns. Ich lese euch noch einen Vers vor, Jesaja 55, Vers 11. Da sagt Gott, mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort, die Bibel. Paulus spricht hier auch besonders vom Evangelium, von der guten Nachricht, von dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist eine machtvolle Sache, das ist eine dynamische Sache. Und deswegen können wir das mit Zuversicht predigen und mit Zuversicht weitersagen. Weil jedes Mal, wenn wir das tun, steht Gottes Heiliger Geist mit seiner ganzen Kraft dahinter. Und es macht lebendig und es überführt und es berührt die Herzen. Deswegen zitieren ist oft besser als argumentieren. Sag einfach Gottes Wort weiter. Gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Und jeder kann es tun. Ich möchte das zusprechen heute Morgen. Du kannst ein Seelsorger sein. Alles, was du brauchst, ist Gottes Wort und sein Heiliger Geist. Und das hast du als Kind Gottes. Und du kannst ein Evangelist sein. Ja, es gibt ein paar, die besonders gesalbt sind für einen Dienst als Evangelisten, aber jeder einzelne Christ ist berufen, frohe Botschaft weiterzusagen. Und du kannst es. Du bist vollkommen ausgerüstet dazu. Wir haben Gottes Wort, wir haben seinen Geist. Und du hast ein Zeugnis. Wenn du Christ bist, jeder hat ein Zeugnis von uns. Wie Gott uns gerettet hat und was wir erleben mit Gott in unserem Leben. Und das können wir weitererzählen. Bist du jemand, der das tut? Bist du jemand, der die gute Nachricht weitersagt? Jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch ist aktiv im Mitteilen der frohen Botschaft des Evangeliums, von Gottes Wort, von dem, was Gott in deinem Leben tut? Das ist auch was wir einüben sollten. Auch so eine Gewohnheit, was natürlich sein sollte für uns. Ich mag das, der John Colson sagt immer, red mit den Nichtchristen auch so, als wären sie Christen. Das ist Teil unseres Lebens, lass uns einfach von Gott sprechen. Ist unser Auftrag. Seht ihr, die Menschen sind todkrank, die sind alle mit einer tödlichen Seuche infiziert, der Sünde. Und wisst ihr was, wir sind die Menschen, die die Medizin haben, die Menschen heilen kann davon. Wollen wir es selbstsüchtig für uns behalten und sagen, okay, wir werden gesund, das langt uns, oder wollen wir es weitergeben? Das ist unser Auftrag als Christen. Und nochmal, ich möchte euch ermutigen, jeder von euch hat was zu sagen. Jeder von euch kann es tun. Das Evangelium weitersagen. Was ist das Evangelium? Was ist das Evangelium? Aha. Ja, ja. Lass uns aufschlagen. 1. Korinther, Kapitel 15. Da wird es uns erklärt. Das sind Basics. Wenn ich euch aufwecke um 2 Uhr morgens, sag, erklär mir das Evangelium, sollte jeder fähig sein, es zu tun. Das müssen wir Menschen erklären können, wie sie gerettet werden können. 1. Korinther 15, Vers 1. Da erklärt uns Paulus das Evangelium in ganz einfachen Worten. Er sagt, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr euch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr es festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Das ist es, was Menschen rettet, was Menschen von ihrer Sünde befreit und in Beziehung mit Gott bringt. Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, so wie es prophezeit war im Alten Testament, und dass er Kephas, das ist der Petrus, erschienen ist und dann den Zwölfen und dann noch mehr Leuten. Also was ist das Evangelium? Was können wir Leuten erzählen? Na, erstens, du brauchst Errettung. Durch das Evangelium werden wir gerettet. Ne? Gott hat uns geschaffen für Beziehung mit sich selbst, aber durch unsere Sünde, weil wir gesündigt haben, haben wir diese Beziehung verloren. Und es ist nicht schwer, das Menschen klarzumachen. Können ihnen dabei helfen. 10 Gebote mal durchgucken, mal sehen, wie gut es uns geht damit. Oder einfach zu fragen, ja, hast du schon mal dein Gewissen verletzt? Wir klagen uns ja selbst an. Unser Gewissen gibt uns Zeugnis, dass wir Sünder sind. Das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Du brauchst Errettung. Bist getrennt von Gott. Und dann das Zweite ist, Jesus ist für diese Sünde gestorben. Und er wurde begraben. Das Dritte, er wurde auferweckt. Von den Toten, Jesus ist auferstanden. Das Vierte, er erschien den Brüdern. Das heißt, Jesus lebt. Jesus möchte in deinem Leben leben, mit dir leben. Und fünfter Punkt ist, wie kannst du diese Vergebung und diese Annahme und diese Gemeinschaft mit Gott erfahren? Ja, indem du Jesus annimmst und dich Jesus anvertraust, in den Herrn und den Retter sein lässt in deinem Leben. Das ist das Evangelium. Oder könnt ihr euch merken, 5 Punkte. Wir brauchen Errettung. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, hat dafür bezahlt und er wurde begraben. Drittens, er ist auferstanden. Viertens, er lebt, er möchte mit dir leben. Und fünftens, wenn du Jesus annimmst, dann wird es wirksam für dich und du wirst gerettet sein. Ist nicht schwer, oder? Könnt ihr euch merken. Werden wir vielleicht noch brauchen, wenn wir dazukommen heute. Mal sehen. Paulus sagt uns im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Es ist Gottes Kraft. Es ist eine wunderbare Botschaft, eine relevante Botschaft. Die Menschen hungern nach Vergebung und nach Beziehung mit Gott, nach einer sinnvollen Beziehung, nach Sinn in ihrem Leben. Weil dafür sind wir geschaffen. Und wir sind die, die den Menschen erklären dürfen, wie das möglich ist. Und wir dürfen ihnen ein Zeugnis geben, wie Gott uns gerettet hat. Und was Gott tut in unserem Leben. Hast du schon irgendwas mit Gott erlebt? Ich hoffe, wunderbar. Dann kannst du das weitererzählen. Und hast diese 5 Punkte verstanden, das Evangelium? Ist nicht schwer, oder? Okay, super. Dann geh raus und erzähl es weiter. Red mit Menschen drüber. Und du kannst es tun mit Zuversicht, mit Gewissheit, so wie der Paulus es getan hat, weil du kannst mit Gottes Geist rechnen. Seht ihr, wir müssen niemanden bekehren. Das ist nicht unsere Sache. Das ist Gottes Job und er ist eigentlich ziemlich gut da drin. Aber wir müssen nicht irgendwelche Tricks anwenden, wir müssen Menschen nicht manipulieren, wir müssen Menschen nicht überreden. Wir dürfen einfach Zeugnis geben, es weitererzählen. Du bist nur Gottes Mund, du bist nur Gottes Werkzeug. Und dann Gott, Gottes Heiliger Geist, er berührt die Herzen von Menschen, er zieht sie zu sich. Es ist sein Werk. Und wisst ihr was, es ist toll, es macht Spaß, das zu beobachten und so gebraucht zu werden von Gott. Probiert es aus. Thessalonicher haben das getan. Lass uns zurückgehen. Oder besser gesagt, nach vorgehen. zum Thessalonicher Brief. Vers 6. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsalen mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern in jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Leute, ihr habt uns arbeitslos gemacht, sagt der Paulus. Ihr wart so ein Zeugnis. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Wir haben Zeugnis gegeben von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und gesagt, wir haben Götzen angebetet und wir haben uns bekehrt zu dem lebendigen Gott. Wir haben Götzen angebetet, das heißt unser Leben danach ausgerichtet und dafür gelebt. Götzen, klar, die hatten damals diese kleinen Schnitzfiguren, aber die waren eigentlich nur symbolisch für einen Lebensstil. Aber wir haben das heute noch, die Playboy-Häschen, die Leute sich aufs Auto draufkleben. Oder die Statussymbole, die wir haben. Ist nichts anderes als Symbole für einen Lebensstil, für das, was uns wirklich wichtig ist in unserem Leben, worum sich unser Leben dreht. Und die haben gelebt für materielles Zeug, wie Menschen auch heute. Und für Wohlstand, für Sex, für Macht, für Ruhm. Das waren die Götzen. Tote Dinge. Aber sie sagen, wir haben uns bekehrt, wir sind umgekehrt zum lebendigen, wahren Gott. Seht ihr, von der unechten Imitation zum lebendigen, zum wahren Gott. Wir sind geschaffen für Beziehung mit Gott. Und wenn wir in unserem Leben den lebendigen Gott durch irgendein totes Zeug ersetzen, dann werden wir nie zufrieden sein, wir Menschen. Das hinterlässt so einen faden Nachgeschmack in unserem Leben. Weil diese Götzen, die sind nur eine billige Imitation. Das ist wie wenn du so einen Plastik-Hamburger frisst, statt das echte Ding, statt das echte Essen. Es ist kein wirklicher Ersatz. Jesaja hat es so gesagt, er hat gesagt, diese Götzen, das sind rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten können. Aber Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Wasser. Und wer an mich glaubt, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern, der wird nicht dürsten. Er hat gesagt, ich bin das Leben, er ist das wahre Leben. Und diese Götzen, die Menschen an Gottes Stelle setzen, die haben kein Leben, die sind tot. Und wenn du für die lebst, dann machst du dich auch selbst tot. Dann tötest du deine Seele. Brennst du aus. Raubst dir das Leben. Weil erst in Beziehung mit Gott, erst wenn wir Gott an erster Stelle haben in unserem Leben, dann können wir das genießen, was Gott geschaffen hat. Dann bekommen diese Dinge und diese Beziehungen in unserem Leben den richtigen Platz und wir können sie erst genießen. Seht, die Dinge sind nicht schlecht. Gott hat die materielle Welt geschaffen für uns. Und Sex war Gottes Idee, war seine Erfindung. Und auch Autorität, solche Dinge sind von Gott abgeleitet. Er hat das geschaffen, ist nicht schlecht. Aber es kommt auf den rechten Rahmen an. So wie mit Feuer. Feuer kann viel Gutes tun, wenn es in einem Herd ist oder in einem Ofen ist. In dem richtigen Rahmen ist eine wunderschöne, tolle Sache. Kann man kochen, es wärmt uns. Aber wenn Feuer außer der Kontrolle gerät, sich verselbstständigt, kann es auch viel zerstören. Dann brennt es deine Hütte ab. Genauso ist es mit diesen Dingen in unserem Leben, wenn wir sie aus dem Rahmen nehmen und zu Götzen machen. Genauso Habsucht zum Beispiel wird dein Leben zerstören, wird deine Beziehungen zerstören. Habsucht stinkt. Ich war auf dieser Freizeit für Erlebnispädagogik und was wir an einem Tag gemacht haben, wir haben eine Führung in der Müllverwertungsanlage gemacht. Dort, wo Menschen den Restmüll sortieren und den Schrott draus sortieren, der nicht reingehört, es stinkt. Und dann hat der Hans-Peter, der das geleitet hat, eine Andacht gemacht, dort auf der Müllhalde. Hat gesagt, kommt, schaut euch um, das ist, wofür die meisten Menschen leben in dieser Welt. war sehr eindrücklich. Es setzt es in die richtige Perspektive, wenn wir das so sehen. Habsucht stinkt. Ich kenne keinen Habsüchtigen, der wirklich das genießt, was er hat. Sie sind immer unzufrieden, wollen immer mehr. Aber siehst du, wenn du für Gott lebst, dann kannst du ihn preisen für die materiellen Dinge, die er dir anvertraut hat und dir geschenkt hast. Und du kannst ein guter Verwalter sein und vielleicht sogar anderen Menschen Freude machen damit. Und ein Segen werden. Und dann kannst du es genießen. Kannst dich freuen daran. Aber wenn du dafür lebst, dann ist es nichts. Dann hast du auch nicht diese Freude dran, diese Zufriedenheit. Siehst du, als Christen, wenn wir Gott an erster Stelle haben, wir leben nicht für das Zeug. Und wenn wir das Zeug nicht haben, dann bringen wir uns auch nicht um deswegen. Ist nicht unser Leben. Oder zum Beispiel Sex, ja, Sexsucht, Lust. Das zerstört. Das ist kein heiler Lebensstil. Die Welt hat Sex zu was Billigem gemacht. Da werden die Partner degradiert zu einem Objekt statt einem Subjekt. Und die Menschen, die so leben, sind nicht zufrieden. Laufen von einem Partner zum nächsten. Und wenn der normale Sex nicht reicht, dann muss es irgendwie perverser und perverser werden. Ich erinnere mich an einen Lehrer, der sich bekehrt hat in Österreich, der Gemeinschaft, wo ich da war. Und das war so der Sunny Boy, dem sind die ganzen Mädels nachgelaufen. Und der hat dafür gelebt. Jedes Wochenende eine andere Frau. Und er hat gesagt, weißt du was, nach einer Zeit, ich war so angekotzt davon. Es war so fad. Aber er ist nicht davon losgekommen. Das ist, was es tut. Es war unbefriedigend. Es ist ein Durchschnitt von möglichst vielen Frauen im Bett zu erfahren, es ist nicht wahrer Sex. Es ist Plastiksex. Es ist Plastiksex. Ein billiger Ersatz für das, was Gott gedacht hat. Aber wenn du dein Leben Gott unterstellst und auch diesen Bereich deines Lebens und es in seinem Rahmen praktizierst, wenn du wartest bis zur Ehe und dich wirklich deinem Partner hingibst fürs ganze Leben, dann kannst du zur Fülle erfahren, was Gott im Sinn gehabt hat, als er Sex erfunden hat. Du kannst es genießen. Und es ist interessant, dass weltliche Studien das belegen. Dass Menschen, die wirklich zur Ehe warten und sich hingeben, dass sie sagen, ja, wir haben ein zufriedeneres Sexualleben, ein besseres Sexualleben als die Menschen, die das nicht tun, die außerhalb von Gottes Rahmen das praktizieren. Was willst du erfahren? Durchschnitt oder die Fülle? Lust oder Hingabe, Liebe? Plastikleben? Oder wahres Leben. Das ist, was es ist. Götzendienst oder Gottesdienst, dem wahren Gott. Wir können das mit allem durchspielen. Autorität und Macht. Missbrauchte Autorität, autoritäre Autorität, wenn wir für unseren Eigenwillen, für unsere Macht, für unseren Ruhm leben, das zerstört. Nicht nur andere, sondern auch dich selbst. Und ich kann es bezeugen, als Teenie war ich sehr dickköpfig und sehr aufbrausend, sehr aggressiv und musste immer meinen Kopf durchsetzen. Und ich habe viele Menschen verletzt dabei. Und wisst ihr was, jedes Mal, wenn ich einen Streit gewonnen habe und mich durchgesetzt habe, ist mir innerlich schlecht gegangen und ich habe mich miserabel gefühlt, habe mich schuldig gefühlt. Selbstsüchtige Leben ist nicht das echte Leben. Aber als Christ verstehe ich, okay, ich bin unter Gottes Autorität. Und leiden heißt eigentlich dienen in Gottes Reich. Und so, wenn ich für ihn lebe und für seine Zwecke, dann erfahre ich Leidenschaft auch als was unheimlich Bereicherndes. Wenn ich Leidenschaft ausübe zum Wohl von anderen. Das ist eine schöne Sache. Und wenn wir die Zeit hätten, und die haben wir heute nicht mehr, könnten wir jeden Götzen durchgehen, für den Menschen leben in dieser Welt. Und wir können uns das anschauen. Und wir würden feststellen, wenn du für irgendetwas anderes lebst, als für Gott in dieser Welt, dann wird es nicht heil sein und nicht frei sein und nicht bereichernd sein, sondern einschränkend und versklavend. Warum ist das so? Seht hier, weil Sie sagen, sie erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, den lebendigen und wahren Gott zu dienen. Anbetung heißt immer auch dienen. Was du anbetest, dem dienst du. Jeder Mensch ist ein Diener. Jeder. Ich glaube, Bob Dylan hat dieses Lied geschrieben, You've got to serve somebody. Irgendjemand musst du dienen. Das ist so. Frage ist nicht, ob wir Diener sind, sondern wem wir dienen. Entweder Gott oder Götzen. Götzendienst versklavt, Gottesdienst macht frei. Du bist entweder ein Sklave, ein Getriebener von den Götzen in deinem Leben, von deiner Habsucht, von deiner Lust, von deiner Gier, von deinen Trieben, oder du bist ein freier, ein heiler Mensch in Beziehung mit Gott, der auch seine Schöpfung genießen kann. Das sind die zwei Optionen, die du hast in deinem Leben. Und dann wieder hier in Verse 9 und 10, lass uns das nochmal lesen. Da haben wir das Zeugnis der Thessalonicher. Sie erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, den lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von den kommenden Zorn. Gott ist zornig über unsere Sünden. Sollte uns eigentlich nicht wundern. Weil Gott ist ein heiliger Gott, er ist ein gerechter Gott. Das passt nicht zu ihm, Sünde. Und Gott liebt uns Menschen. Aber er hasst Sünde, die uns zerstört. Und so ist Gott nicht happy mit uns, dass wir nicht so sind, wie wir eigentlich sein sollten. Und es wird einen Tag geben, an dem er richten wird. An dem wir Menschen Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Das verlangt seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, aber ist auch wichtig für unser Leben. Weil wenn es kein Gericht gibt, wenn das, was du tust, keine Konsequenzen hat, dann ist eigentlich unwichtig, was du tust. Und wenn es unwichtig ist, was du tust, dann bist auch du unwichtig. Dann bist du eine Null. Und dann ist dein Leben zutiefst sinnlos. Deswegen ist Gericht was Wichtiges. Denn wenn es Konsequenzen hat, was du tust, dann bist auch du wichtig. Gott nimmt dich ernst. Und Gott wird Sünde richten. Aber er sagt ja, Jesus rettet uns von dem Zorn, von dem Gericht Gottes über Sünde. Weil unsere Sünden wurden in ihm gerichtet. Er war am Kreuz der Blitzableiter für Gottes Zorn. Und wenn wir uns zu ihm bekehren, ihn annehmen, dann wird es wirksam für uns. Also wir haben hier wieder das Evangelium. Sie haben sich bekehrt von den Götzen, zu Gott, dem wahren und lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und jeder von uns kann das sagen. Das ist eine wunderbare Sache. Oder wenn wir zurückschauen können und sagen, Gott, danke, du hast mich gerettet von diesem sinnlosen Leben, von diesem Götzendienst zu einer lebendigen Beziehung mit dir. Das ist eine wunderbare Sache, das ist. Hier haben wir wieder so eine Dreiergruppe, die das christliche Leben charakterisiert. Bekehrt und dienen und erwarten. Lebst du so? Dienst du dem lebendigen Gott? Und erwartest du Jesus? Lebst du in dem Licht der Ewigkeit? Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich möchte das doch noch machen. Eine kurze Übung. 5 Minuten. Setzt euch zu zweit zusammen mit eurem Nachbarn. Jeder hat 2,5 Minuten Zeit. Und erzähl deinem Nachbarn das Evangelium. 5 Punkte, von denen wir gesprochen haben. Und gib ihm ganz kurz Zeugnis. Leute, das ist ein geschützter Rahmen hier. Wir sind alle im selben Boot. Selbe Familie. Wenn wir es uns nicht gegenseitig erzählen können, dann wen werden wir sonst erzählen? Lasst uns das überwinden, dieses Nicht-Reden, okay? 5 Minuten. Und dann spielt der Markus ein Lied. Und dann schließen wir diesen Gottesdienst ab. Auf geht's!